Man höre und staune. Folgender Text steht wirklich in der Bibel und deshalb lohnt es sich auch einmal darüber zu predigen. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal diesen Text gelesen hat und hat sich über diesen Text auch ein wenig gewundert. Ich lese uns aus 2. Könige 6 die Verse 1 bis 7. 2. Könige 6, 1 bis 7. Die Prophetenjünger sprachen zu Elisa: Siehe, der Raum, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Lasst uns an den Jordan gehen und jeder von uns soll dort einen Stamm holen, damit wir uns eine Stätte bauen, wo wir wohnen können. Er sprach: Geht hin. Und einer sprach: Geh du lieber mit deinen Knechten mit. Und er ging mit ihnen. Und als sie an den Jordan kamen, hieben sie Bäume um. Und als einer einen Stamm fällte, fiel ihm das Eisen ins Wasser und er schrie: O weh, mein Herr! Und dazu ist es noch entliehen. Aber der Mann Gottes sprach: Wo ist es hingefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, schnitt er einen Stock ab und stieß damit hinein, und da schwamm das Eisen. Er sprach: Heb es auf. Und da streckte er seine Hand aus und nahm es. Ein seltsamer Text, oder? Das ist schon eine berechtigte Frage, ob Gott sich wirklich um eine verlorene Axt kümmert. Aber ich glaube, es ist keine Frage für uns, dass wir an einen Vater im Himmel glauben, den noch all die Dinge, von denen man manchmal meint, sie sind doch eigentlich viel zu gering, darf ich ihn damit überhaupt in den Ohren liegen? Ob Gott der richtige Ansprechpartner für eine solche Sache ist? Und manchmal meinen ja viele Menschen, wir vielleicht ja auch manchmal gelegentlich, dass Gott ja mit der Weltregierung beschäftigt ist, und dann beobachtet man ja, dass er da so manche Schwierigkeiten auch hat und dass er vielleicht die Milchstraße regiert. Aber dass er sich bei uns ganz persönlich auskennt, für unsere persönlichen Bedürfnisse zuständig ist, da versagt einem doch manchmal der Glaube. Wir gehen diesen Text einmal Vers für Vers durch. Da sind also die Prophetenjünger und die sagen zu Elisa: Der Raum, in dem wir wohnen, ist zu klein, er ist uns zu eng geworden. So beginnt, finde ich, eigentlich jede neue geistliche Erfahrung im persönlichen Leben und auch im Gemeindeleben. Nämlich damit, dass man sich nicht mit dem Status quo, das was eigentlich ist, abfindet, mit dem, was im Augenblick da ist. Dass man immer wieder neu hofft und glaubt und das dann auch erlebt, dass Gott mehr tun kann, als unsere bisherigen Erfahrungen ihn eingefangen haben. Ein Spötter hat einmal gesagt: Wenn ich an die Christen denke, dann sagen sie immer Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber das Größte von ihnen ist das Status quo, das heißt, sie sind zufrieden mit dem, was ist. Wer mit sich selbst zufrieden ist, mit der Situation in der Gemeinde, mit der Situation in unserer Gesellschaft, der ist eigentlich, finde ich, schon lebendig tot. Der Raum ist zu eng. Das heißt, in uns muss ein Wunsch sein, eine Sehnsucht sein, dass Gott, an den wir glauben, der mit uns ist, eigentlich noch mehr tun kann, als wir bisher erfahren haben. So beginnt, wie ich meine, eigentlich aller geistlicher Aufbruch, dass da Männer und Frauen sind, die sich an Gott wenden und sagen: Wir wissen, dass du ein unbegrenzter Gott bist, aber wir stoßen eben immer wieder auf unsere Grenzen, an unsere persönliche Leistungskraft, an unsere finanzielle Kraft, an Grenzen unserer psychischen Belastbarkeit. Aber wir glauben an dich, den unbegrenzten Gott, und der Raum ist uns einfach zu eng. Ich habe immer wieder beobachtet, dass viele Menschen zufrieden sind mit dem, was Gott in der letzten Zeit unter uns getan hat. Und derjenige, der jetzt eigentlich schon Amen sagt, der ist eigentlich schon am Ende mit dem, was er erwarten darf. Ich wünsche mir, dass wir und ihr als Gemeinde uns immer wieder geistlich zusammenschließen und sagen: Herr, wir glauben, dass du immer noch viel mehr tust unter uns, dass du uns an einen gedeckten Tisch führst und dass wir erfahren und erleben, wie du wirklich bist. Also hier in diesem Text steht, der Raum ist zu eng. Das, finde ich, ist einmal eine Feststellung. Und auch hier in diesem Text auch eine durch die Situation eine gegebene Feststellung. Wer das Alte Testament kennt, der weiß, dass der Mentor des Elisa, hier geht es ja um den Propheten Elias, einmal gestöhnt und gesagt hat: Herr, bin ich eigentlich alleine übrig geblieben im ganzen Land von allem, die noch glauben? Das heißt, es war eine geistliche Dürre. Da geschah nichts mehr, da bewegte sich nichts. Und auch da gab es, das wissen wir von später, da waren ja 7000 Menschen, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Aber wenn man sich so einsam fühlt und alleine fühlt, dann nimmt man auch nicht wahr, was sonst noch um einen herum geschieht. Aber das war eben hier die Situation vor Elisa. Aber dann kam dieser Bußprediger Elisa und es war auf einmal ein geistlicher Aufbruch. Man könnte sagen, eine richtige Bibelschule wurde gegründet, wie wir das heute nennen würden. Und dann sind immer mehr Leute gekommen und sie stellten fest, sie sind an ihre Grenzen gestoßen. Und dann machen sie das, was man eigentlich immer machen sollte. Sie setzen sich zusammen, überlegen, was man machen kann. Sie sagen, dann lasst uns doch an den Jordan gehen und jeder von uns soll dort einen Stamm fällen. Also wer mit dem zufrieden ist, mit dem, was er bisher erreicht hat, der kann eigentlich geistlich nicht wachsen. Denn Gott ist immer noch größer. Wer von euch die Geschichte der Marienschwestern bei Darmstadt kennt, der weiß, dass die so eine Nationalhymne quasi hatten. Das Wort kommt ja bei ihnen zwar nicht vor, aber es war ein Kanon, den sie immer wieder auf dem Herzen haben. Und dieser Kanon bestand aus 4 Worten. Diese 4 Worte hießen: immer ist Gott größer. Und wenn sie eine Not hatten, dann sind alle Schwestern zusammengekommen und haben gesungen: immer ist Gott größer. Und wenn sie eine Erfahrung gemacht haben, und sie haben ja viele Gebetserhörungen erlebt, wenn man das in den Berichten so liest, dann haben sie immer wieder gesungen: immer ist Gott größer. Also sie haben nicht gedacht, jetzt ist Schluss mit dem Segen Gottes, sondern es muss mehr geben. Immer ist Gott größer. Und ich las einmal von einem Mann, der wollte mehr mit Gott erleben und er ging ins Gebirge. Und weil er in der Einsamkeit der hohen Berge nachdachte, dass er auf einem hohen Berg Gott näher ist als hier unten auf der Erde. Und er hat dann als Eremit immer laut gerufen: Herr, ich möchte mehr von dir, mehr von dir. Und das passierte einige Tage und auf einmal bekam er dann auch eine Antwort. Als er nämlich das Echo seines Gebetes von einem Berg hörte: Herr, mehr von dir, mehr von dir. Das war das Echo. Immer, immer ist Gott größer. Das dürfen wir auch hier in der Gemeinde, ja auch in unserem persönlichen Leben immer wieder ganz neu in Anspruch nehmen. Die Frage also ist, ob in uns eine Sehnsucht nach mehr ist oder ob wir ganz zufrieden sind, dass viele Dinge sich so gut geordnet haben. Es ist unsere Aufgabe, auch wenn wir älter sind, immer neugierig zu bleiben, offen zu bleiben für neue Erfahrungen. Und was diese Situationsbeschreibung, der Raum ist zu eng, ist, geht es darum, einen Plan zu entwickeln. Und sie kommen zum Ergebnis, lasst uns Bäume fällen. Hier wird beraten, überlegt und es wird auch ein Beschluss gefasst. Und ihr Lieben, das erleben wir ja auch heute noch, dass man in manchen Situationen zusammenkommt, dass man berät und dass man auch Entschlüsse fasst. Aber dann habe ich festgestellt, ist es oft so, dass diese Beschlüsse in einem Protokoll festgehalten werden und manchmal wird dann sogar noch ein Ausschuss delegiert und hier haben sie einen Plan geschmiedet und auch eine Entscheidung getroffen, nämlich lasst uns an den Jordan gehen. Also sie haben das, was sie geplant haben, auch wirklich umgesetzt. Und nicht nur ein paar Spezialisten waren beauftragt, sondern jeder von den Versammelten sollte dort einen Baum fällen. Das war für mich ein ganz interessanter Gedanke. Jeder einen Baum, nicht einer viele Bäume oder ein paar viele Bäume. Und das ist, finde ich, ein ganz neutestamentlicher Gedanke. Und ich will auch verraten, warum ich über diesen Text predige. Weil Jesus nämlich gesagt hat, suchet in der Schrift, sie ist es, die von mir zeugt. Und das lesen wir dann eben im Alten Testament. Heute wird ja in der Theologie das Alte Testament mit einer Berechtigung, Gewissenberechtigung nur noch geschichtlich ausgelegt. So wie wir ein Geschichtsbuch haben über unsere deutsche Geschichte, so hatten die Israeliten damals ein Geschichtsbuch und das war eben das Alte Testament. Und dann werden viele Anmerkungen darin gemacht, Fragen gestellt, ob die Fakten stimmen, ob die Zahlen richtig sind und was weiß ich nicht noch alles, was für Fragen damals so gestellt wurden. Diese Texte aber haben auch einen tiefen, verborgenen Sinn. Ein jeder von uns soll einen Baum fällen. Das erinnert mich an ein Wort des Neuen Testamentes. Jeder, der mit Christus gekreuzigt und begraben ist, der bekannt hat, ich verdanke mein neues Leben dem Herrn, hat ja eine unmittelbare Beziehung zum Haupt, zu Christus, wenn er wirklich auch integriert ist in die Gemeinde und da hat er auch seine Aufgabe. Es gibt nur geistbegabte Leute, aber die müssen auch oft wieder ganz neu angefacht werden. Auch das ist ja eine Ermutigung im Neuen Testament. Wenn ich an unsere Gemeinden so denke, dann gehe ich davon aus, auch wenn ich an diese Gemeinde hier denke oder an mich selbst denke, gehe ich davon aus, dass wir alle Gaben haben, aber bei vielen habe ich festgestellt, ist diese Gabe tiefgefroren. Das heißt, wenn man in eine Tiefkühltruhe hineinguckt und ein Menü hat, dann ist das ein komplettes Menü. Aber leider kann es nicht in den nächsten 3 Minuten gebraucht werden. Es muss zu neuem Feuer kommen, zu neuer Liebe erweckt werden. Und wenn jeder einen Baum fällt, dann ist auch keiner überfordert. Wenn wir an das Alte Testament denken, dann haben wir ja eine interessante Geschichte auch darin. Kennt ihr die Geschichte noch vom Dornbusch? Der Dornbusch war das überflüssigste Gebüsch dort in der Wüste, was es eigentlich gab. Es wurde verbrannt. Es war Dürre und trocken und öde und letztlich war dieser Dornbusch zu nichts Nutze. Aber diesen Dornbusch gebraucht Gott, indem er dort, wo er Mose beruft, ein Feuer entzündet, das eben nicht verbrennt. Dieser trockene Dornbusch, wenn wir ein Feuer daran hielten, wäre sofort verbrannt. Mose, er hatte auch einen Sohn. Kennt ihr den Namen des Sohnes von Mose? Es ist schon eine schwierige Sache und viele kennen ihn nicht. Aber der Name des Sohnes hieß Gershom. Aber wenn man auf Deutsch diesen Namen übersetzt, dann heißt das öde, irre. Das heißt, er, Mose, der 40 Jahre am Hof war, eine mehr oder weniger elitäre Ausbildung genossen hat, der ist 40 Jahre dann in der Wüste bei seinem Schwiegervater Jethro und den Sohn, den er dort geschenkt bekommt, den nennt er nach seinen inneren Lebensgefühlen öde. Vielleicht können wir das verstehen, aber abgesehen von der pädagogischen Seite war das für diesen Jungen, der immer so gerufen wurde, ja ziemlich schwer. Und das ist ein Bild vom Dornbusch. Da ist auf einmal ein Feuer da, das nicht verbrennt. Es ist Gottes Geist, der in uns allen lebendig macht. Alles das, was Jesus in uns hineingelegt hat, als wir auf seinen Namen hin uns haben taufen lassen. Also hier in dieser Geschichte, ein jeder soll einen Baum fällen. Es soll nicht so sein wie in einer Gemeinde, da sind wir bei einem Pastorentreffen einmal zusammen und tauschen uns aus, was so in den einzelnen Ortsgemeinden so abläuft. Und da sagt einer der Kollegen, also ich bin in meiner Gemeinde sehr zufrieden und ich muss sagen, bei mir sind 100% der Mitglieder bei der Gemeinde, bei der Arbeit. 100% bei der Arbeit. Und alle von unseren Kollegen staunten. Und dann fuhr er diesen Satz weiter fort. Er sagte, 50% arbeiten mit mir zusammen und 50% sind gegen mich. So soll es nicht sein. Das wünschen wir uns nicht. Hier in diesem Text, ein jeder von uns soll nur einen Baum fällen. Also in der Gemeinde Jesu hat jeder seine Begabung, die er leben kann und auch ausleben soll. Der inzwischen alt gewordene Elisa gibt den jungen Leuten zu ihrem Plan also seinen Segen und sagt, geht hin und tut das. Und dann sprach einer unter ihnen, geh du doch bitte auch mit. Sie sagten, geh mit, sonst fehlt uns nachher ein Baum, sondern sei einfach unser Begleiter. Sie erwarten von ihm nicht mehr, dass er mit der Axt einen Baum fällt, aber sie hatten das im Auge gehabt, was eigentlich auch für eine neutestamentliche Gemeinde einfach so strukturiert ist. Nämlich, Alte mit den Jungen sollen gemeinsam loben den Namen des Herrn. Und jeder soll darin seine Aufgabe finden. Und er geht mit. Und dass das ganz hilfreich war, dass er mit ihnen ging, wissen wir ja, weil wir den Ausgang dieser Geschichte kennen. Dann kamen sie also an den Jordan und hieben Bäume um. Also, sie hatten eine Axt in der Hand und wir wissen, dass wenn man etwas bewegen will, dann muss das Material, mit dem man arbeitet, härter sein als das Material, das man bearbeitet. Das ist einfach eine Tatsache. Und das Eisen, das in einer Axt ist, das war in der Lage, einen Baum zu fällen. Aber man muss auch, wenn man einen Baum fällen wird, immer in die gleiche Kerbe hauen. Man kann mit der Axt ja auch ein Muster in den Baum schlagen, so ein paar Herzchen hineinziehen. Aber darum geht es nicht und dadurch fällt auch kein Baum. Es ist also ganz wichtig für uns alle, dass wenn wir wirklich einen Aufbruch wagen, wir alle in dieselbe Kerbe hauen und dann passiert auch was. Und plötzlich passiert dort in dieser Situation auch was. Einer hat nur noch den Holzstiel in der Hand, weil die Axt in den Jordan gefallen ist. Der hätte ja auch einfach weitermachen können. Aber ihr Lieben, Holz auf Holz, das klingt nur dumpf. Und dabei passiert nichts. Und ich habe im Grunde so das innere Bild, dass der eine oder andere auch in mancher Gemeinde immer noch den Stiel der Axt in der Hand hat. Aber dass da keine Axt mehr dran ist. Und das ist ein ganz entscheidender Augenblick hier in dieser Geschichte. Einzugestehen, dass ich etwas hatte, was ich jetzt verloren habe. Die Bibel spricht an dieser Stelle von der ersten Liebe, von der ersten Begeisterung, von der Freiheit, Christus zu bezeugen und dass ich ihn verloren habe, weil ich hier meine Hoffnung aufgegeben habe. Und ich kann mir vorstellen, wenn man diesen Chor der Holzfäller da von Weitem beobachtet hätte, der eine mit dem Stiel in der Hand, der wäre noch nicht einmal aufgefallen. Denn er hätte mit seiner Bewegung ja immer weitermachen können, wie all die anderen auch. Denn wenn man so lange, und ich merke das ja bei mir selbst und manchmal auch, dass sich gewisse Dinge in unserem Leben auch einfach abnutzen. Und wenn man so in der Gemeinde ist, dann weiß man im Grunde ja genau, wann man aufzustehen hat, wann man sich wieder setzen muss und wann man einen besonderen interessierten Gesichtsausdruck aufzusetzen hat oder wenn man Amen oder Halleluja sagen sollte. Also man weiß ja im Grunde ganz genau, wie so dieser Betrieb abläuft, wie man sich verhält und wie das gar nicht so schnell auffällt, dass man nur noch ein Stück Holz in seiner Hand hat. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Hier ist einer, und das ist etwas Wichtiges, der sagt zu Elisa, mir ist mein Werkzeug verloren gegangen. Und dazu ist es auch noch entliehen. Das kennen wir doch alle. Wenn wir ein Buch geliehen haben und da ist einfach mal ein Fleck drin, es tut doch weh, wenn man es bei seinem eigenen Buch hat. Aber wenn man das dann noch zurückgeben muss und es ein fremdes Buch war, dann ist es doch höchst peinlich. Und alles, ihr Lieben, was Gott uns an Gaben gibt, das sind alles geliehene Gaben. Wir werden einmal vor Gott stehen und das sagt das Neue Testament überaus deutlich. Und da wird Gott sagen, ich habe dir doch etwas anvertraut. Und dann haben wir ja einen barmherzigen Gott. Dann wird er dem einen sagen, dir habe ich 2 Pfund anvertraut, ich erwarte jetzt 4. 100%. Und an einem anderen wird er sagen, ich habe dir 4 anvertraut und jetzt erwarte ich 8. Ebenfalls 100%. Und dem anderen wird er sagen, ich habe dir 8 gegeben, ich erwarte 16. Also auch 100%. Das heißt, wir sind unterschiedlich, was den Umfang unserer Verantwortung angeht. Wir sind unterschiedlich in der Gemeinde, was nach der Platzanweisung der Ort unseres Einsatzes ist. Und man soll nicht denken, weil ich nicht so singen kann, weil ich nicht so spielen oder vielleicht so reden kann oder ich weiß nicht, was noch alles für Gründe sind, deshalb bin ich weniger wert. Nein, liebe Schwestern und Brüder, 100%, aber 100% von einem jeden. Denn das sind alles geliehene, anvertraute Gaben, die da verloren gehen, wenn wir sie nicht einsetzen. Und nun passiert auch seelsorglich etwas, wie ich finde, Hochinteressantes in diesem alten Text. Elisa sagt, wo ist das passiert? Wo hast du dein Eisen verloren? Ich habe oft erlebt, wenn wirklich einmal Menschen, die sich in der Nachfolge Jesu wirklich bewährt haben, mit wirklichem Feuer dabei waren, ausklinken aus dieser Mitarbeiterschaft, und man führt dann ein Gespräch mit ihnen und sie erzählen einem, ich habe einmal meine Freude gehabt, aber ich habe diese Freude verloren. Ich habe einmal gebetet, aber ich kann im Moment nicht mehr beten. Ich kann nicht mehr Bibel lesen. Dass man dann in dieser Situation zurückgeht und fragt, wann hast du das gemerkt? Wo es nicht mehr so war wie am Anfang. Und dann merkt man oft, das hängt mit einer neuen Lebensentscheidung zusammen. Bei jungen Menschen ist es oft die Partnerwahl, die nicht in Übereinstimmung mit dem Willen Jesu war. Mit einem Ortswechsel, mit einer beruflichen Veränderung oder auch mit irgendeiner Schuld, die man auf sich geladen hat. Das heißt, seelsorglich ist es ganz wichtig, dass man einen Menschen, der einmal für sein Leben bilanziert und zu dem Ergebnis kommt und sagt, ich hatte schon einmal mehr, dass man ihn an die Hand nimmt und ihn zur Seite führt, wo er entdeckt hat, dass er im Grunde genommen ausgeklinkt ist aus diesem Fluss des Zuspruches Gottes. Wo ist deine Axt hingefallen? Und dann nimmt Elisa auch wieder ein Holz. Und nun passiert Folgendes, was ich zwar physikalisch nicht erklären kann und auch nicht erklären will, sondern es nur so weitergeben will, wie es hier steht. Monika sagt ja in der Einleitung von einem Wunder, was wir erleben. Mit einem Holz holt er das Verlorene nicht mit einem Magneten wieder ans Tageslicht. Und wenn der Herr Jesus sagt, suchet in der Schrift, denn sie ist es, die von mir zeugt, dann ist hier für mich ein verborgener Hinweis auf ein Holz, das auch für immer für uns der Ort ist, wo wir verlorene Vollmacht, verlorene Freude, verlorene Begeisterung wiedergewinnen können. Nämlich dort an dem Holz am Kreuz von Golgatha. Eine ganz alte Geschichte. Aber es sind hier, wie ich finde, Spuren, wenn wir dann einmal ihnen nachgehen, die viele neutestamentliche Parallelen aufzeigen. Das Wissen, wir haben einen Gott, der größer ist als das, was wir bisher erlebt haben. Wir haben eine Sehnsucht und Jesus sagt ja in der Bergpredigt, wer Hunger und Durst hat nach seiner Gerechtigkeit. Dann der Hinweis, dass man gemeinsam unterwegs ist, dass man gemeinsam in eine Kerbe hauen soll, dass wir wach sind, dass wir die geschenkten Begabungen zur Ehre Gottes, zum Segen Gottes einsetzen und auch der Hinweis, weil wir hier auf Erden leben, auch dieses Wissen, dass manches schon einmal den Bach runtergehen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dann, ihr Lieben, dann gibt es eben diesen Zufluchtsort, und das ist und bleibt immer noch Golgatha. Und da, dort auf Golgatha, können wir alle miteinander immer wieder neu durchstarten. Amen. Ich hoffe, ihr versteht diesen Text ein bisschen besser und könnt euch ja auch mal Gedanken machen, was für euch da drin steht. Und jetzt lade ich ein zu einer Zeit des Gebets, dass wir eine Gebetsgemeinschaft miteinander haben. Und wer möchte, darf sich gerne darin mit einbringen. Ich werde die Gebetsgemeinschaft dann abschließen. Ja, geht. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.